Guten Tag, willkommen bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Heute geht es um Ressourcen und Resilienz. Dazu habe ich zwei Gäste. Zum einen Lisa Welter. Willkommen, hallo.
Hallo zusammen.
Du wohnst im Raum Winterthur und hast seit einer Corona-Erkrankung vor 3 Jahren MECFS. Ähnlich wie bei Rheuma sieht man vieles nicht, die Schmerzen, wie viel Kraft dich ganz vieles kostet. Du bist auch mit den Sonnenbrillen gekommen, Maske, einem Hut, der dich schützt, bist vorher angelegen bei der Vorbesprechung. Aber als ich zum ersten Mal mit dir telefoniert habe, ist mir einfach aufgefallen, ich meine, auch wenn ich dich anschaue, du bist so voller Energie, du bist eine junge, dynamische Frau. Wie hast du das geschafft, so einen Umgang damit zu finden?
Ich kriege gerade schon so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich finde das ein sehr tolles Kompliment tatsächlich. Es ist ein Prozess. Also ich glaube, ein großer Teil ist auch einfach mein Charakter. Also ich bin einfach jemand, der sehr extrovertiert ist. Ich schwätze gern mit Menschen. Es gibt mir total viel emotional zurück. Und ich habe halt eine Erkrankung und ich bin nicht die Erkrankung. Also warum sollte das einen Einfluss haben? Trotzdem ist natürlich so, wie du sagst, ne? Also ich leide auch jetzt gerade. Also jetzt gerade fühle ich mich, als hätte ich eine ganz extreme Grippe. Aber ich kann ja trotzdem den Moment genießen, jetzt mit euch hier zu sitzen und mich zu unterhalten. Aber ja, ich muss extrem drauf schauen, dass ich nicht mehr Ressourcen ausgebe, als ich zur Verfügung habe, weil es mir einfach dann davon deutlich schlechter geht. Und das bei unsichtbaren Erkrankungen, das kennen ja so viele, ne? Dann sagt man, ja, du bist ja jung, du bist eine Frau, das kann ja gar nicht so schlimm, dann mach ein bisschen Sport, nimm ein paar Schmerztabletten. Aber dass ich halt heute hier sein kann, gell, also ich musste ganz viel Ressourcen einsparen und verzichten, also einkaufen, putzen, duschen, keine Freunde sehen, dass ich das heute machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, da ein bisschen zu sensibilisieren. Wir können einiges noch machen, aber wir müssen vorher ganz viel verzichten. Und deswegen, ja, jetzt kickt's Adrenalin und ich bin mega happy hier zu sein. Ich glaube, das merken wir halt auch einfach an, ja.
Man redet in diesem Podcast darüber, wie du das auch schaffst, wie du deinen Alltag strukturierst. Die andere Gästin heute ist Antoinette Wenck. Du bist Gesundheitsökonomin und Coach und Erwachsenenbildnerin und hast das Schweizer Resilienzzentrum mitgegründet. Wie ordnest du jetzt gerade so die Aussagen von der Lisa ein?
Also ich bin einerseits sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte sie ja schon unten getroffen und habe dann gewusst, sie gesagt, sie bringt eine Yogamatte mit und hat eine Maske an. Und dann habe ich gedacht, das ist Lisa. Und da ist mir sehr etwas Sprudelndes entgegengekommen. Und so das, was sie anspricht, hat ganz viel zu tun mit Resilienz und eben der Umgang mit einer schwierigen Situation, die nicht einfach weggeht. Und auch schon sehr differenziert. Ich habe eine Erkrankung und bin nicht nur das. Also wie denkt sie darüber? Und wir wissen, das ist eine Quelle von dieser Resilienz oder ist eine Ressource. Auch das Energiemanagement, wo sie ganz minutiös darf, muss, kann, sollte schauen. Und dass sie aber gleichzeitig auch sagt, ich nehme Herausforderungen an, ich möchte das machen, es gibt mir ja auch Energie. Also nicht der vollständige Rückzug und so die Gratwanderung.
Wie kann man mit den Herausforderungen, die einem das Leben gibt, psychisch stabil bleiben? Welche konkreten Strategien und Ressourcen helfen im Alltag? Und welche Unterstützung und Möglichkeiten gibt es? Über das reden wir heute. Zuerst danke auch für eure HörerInnen-Rückmeldungen. Zum Beispiel ist eine Rückmeldung zu der Fatigue-Episode, übrigens eine der meistgelosten bis jetzt. Eine Hörerin hat geschrieben, sie hat die Beschreibung der Fatigue-Symptome sehr gut gefunden und hat ein paar Erklärungen auch bekommen und Tipps für den Umgang damit. Was ihr ein bisschen gefällt hat, ist, dass sich bei der Fibromyalgie auch eine Fatigue entwickeln kann, dass wir nicht über das geredet haben. Übrigens, da Tipp zu der Fibromyalgie haben wir auch eine eigene Episode gemacht bei Rheuma persönlich. Die findet ihr auch in eurem Podcast-Player. Feedback und Themenvorschläge, da freuen wir uns immer drüber, auf kommunikation@rheumaliga.ch. Antoinette, du hast da so Spielfigürchen mitgenommen, so die Knickfigürchen, die so einen Sockel haben und nachher, wenn man so unten drin drückt, dann bewegen sich so die Beine. Die sind zum die Resilienz und Ressourcen, um den Begriff zu erklären. Also, wie erklärst du deinen Kundinnen und Kunden, wie man funktioniert, der Mensch?
Genau, wir haben, wo wir angefangen haben, vor 10 Jahren ein Symbol gesucht, weil ich glaube, Bildspruch oder auch ein Spielzeug zeigt einem etwas, ist auch ein Lerntransfer. Und da haben wir schon mal den Namen geändert. Wir haben das umgeändert in Stehauftierchen. Weil das so mehr die Resilienz beschreibt. Und wenn du unten drauf drückst, wir haben jetzt so ein Exemplar vom Giraffe oder von der Katze, dann fährt sie mal die Giraffe den Kopf los, die Lampe oder ein Kätzchen.
Ich mache das jetzt gerade.
Ja.
Und dann, wenn du aber einen Umgang findest mit dem Druck, mit dieser Belastung, das kann von aussen kommen, das kann aber auch von innen kommen oder ein Mix sein, dann findet der Giraffe wieder zurück in den Gleichgewicht. Und dann, wenn das natürlich länger anhaltet, der Druck, dann kommen wir auch in eine Schieflage. Wenn wir ganz lang drücken, dann knackt er zusammen. Und wenn das immer gedrückt wird, dann wird die Feder ein bisschen lockerer. Wichtig ist, Resilienz heisst nicht, dass ich nicht einmal in eine Schieflage komme oder kopflos hänge, weil alles, wir haben Umgang mit, also wir haben Belastungen. Wichtig ist, dass ich die Feder kenne, kann strukturieren und weiss, was macht die Federn aus und wie halte ich die fit. Und dann sind wir schon bei etwas Wichtigem, dass das etwas Prozesshaftes ist. Die ist nicht einfach immer nur starr und fit, sondern je nach Lebenssituation kann die sich auch ein bisschen anders gestalten. Und unser Stehauftierli hier im Studio steht auf einem kleinen Sockel. Die Feder ist in einem Sockel, die Schnüre da drin. Und diesen Sockel bezeichnen wir sehr gerne als Energiesockel. Und zu dem kommen wir noch. Und du hast ja auch schon das Thema Energiemanagement angesprochen.
Was du auch noch mitgenommen hast, ist das Resilienzrad. Das sind verschiedene wie so Kuchenteile mit Optimismus, mit Kreativität, Akzeptanz, Selbstverantwortung. Aber die Akzeptanz, das ist ja auch so ein erster Schritt, wo man sagt, der dann hilft für die Resilienz. Lisa, wie ist es bei dir gewesen? Wie hast du es geschafft, so zu akzeptieren? Jetzt verändert sich mein Leben.
Ja, wir hatten das Thema Prozess ja schon. Das hast du ja schon gesagt, Antoinette. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess. Ich muss sagen, ich glaube, bei mir ging das recht fix. Liegt aber auch daran, dass Long-Covid und ME nicht mein erstes Schwerle-Päckle medizinisch war. Ich hatte größere Knochen-OPs vorher und da habe ich mich sehr mit Resilienz auch beschäftigt und war da auch schon sensibilisiert. Und ich hatte Corona Januar 2022 und im Sommer 2022 war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier stimmt was nicht. Woran habe ich das festgemacht? Also ich war vorher schon sehr sportlich und hatte schon eine gewisse Körperintuition, einfach, dass ich auch nicht ins Übertraining komme. Und wie viele kennen ja so das Thema Ärzte-Odyssee und so weiter und so fort. Ich hatte recht schnell eine Diagnose, aber ich hatte ein Problem mit der Behandlung. Also ich wurde falsch behandelt. Und es hat einfach gebraucht, bis das, was die Ärzte mir gesagt haben, ich soll machen, ergo wie sollte es mir danach gehen, versus wie ist es mir wirklich gegangen. Und das war im Sport einfach ganz eindrücklich. Nach Sport ging es mir einfach extrem schlecht, Grippesymptome und so weiter und so fort. Und das war für mich auch nicht nachvollziehbar. Deswegen ist es ein Prozess. Ich habe halt immer wieder gemerkt, okay, das passt eigentlich nicht, was die Ärzte mir sagen. Und es hat einfach doch so 4 Monate gebraucht, bis ich gemerkt habe, es klafft so stark auseinander. Hier stimmt einfach echt was nicht. Und einfach auch mal innezuhalten und das, wie du gesagt hast, und dann einfach auch mal anzuerkennen, ich fahre hier gerade durchs Versorgungsraster und stimmt was nicht. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir damit umgehen. Das war ja ungefähr plus minus 4 Monate, ja.
Und wie hast du denn geschafft, wenn du gemerkt, okay, also der Fachpersonen vertraut man ja dann auch. Aber ja. Du merkst, ja, nein, aber irgendwie, aber es geht mir gar nicht besser. Wie hast du denn die Kraft gehabt, um zu merken, ich weiß es gerade so nicht.
Ich bin halt ein Optimist. Also ich bin halt jemand, der sagt, es wird irgendwann schon besser werden, es kommt irgendwie gut und dann auch gleichzeitig zu sagen, okay, ich definiere mich nicht als Opfer und ich kämpfe einfach dafür, dass ich die Versorgung bekomme, die ich brauche. Also ich wusste ja, es war ja nicht eingebildet, ich wusste, ich habe es von meiner Uhr gesehen, das stimmt, was ich fühle. Und dann einfach halt wirklich jahrelang nach Ärzten gesucht, die mir da zustimmen und die Wissenschaft. Also einfach kämpfen und nicht aufgeben dafür, dass man da ans Ziel kommt.
Wenn wir noch bei dem Anfang bleiben, bei dieser Akzeptanz, Erwartungsmanagement ist ja auch ein grosser Punkt. Wenn man denkt, ja komm, das geht schon, aber es geht nicht. Antoinette, wie kann man das anpassen, das Erwartungsmanagement?
Das ist sicher auch wieder ein Prozess, oder? Und eine hohe Erwartung haben. hat ja auch etwas Positives. Oder? Wir haben hier auf dem Rad auch eine Zielorientierung. Also ich definiere mich nicht nur als Krankheit. Und dann aber wieder zu merken, ah, das geht nicht. Also dann ist so quasi die Achtsamkeit, die mit ihnen spielt. Und dann wieder die Akzeptanz, heisst ja immer, den Dingen nüchtern in die Augen zu schauen. Oder? Und man sieht von der Lisa hören wir sehr gut, wie das hin und her geht. Wenn ich aber die Erwartungen ganz, ganz tief tue, dann könnte ich ja auch, dort ist die Gefahr, in die Resignation zu fallen. Also der Überoptimismus mit ganz hohen Erwartungen. Und ich würde sagen, zwischen Katastrophisieren und Hoffnisieren, wenn ich das kenne, liegt so die Realität dazwischen. Und Resilienz heisst auch, dass ich die Faktoren zusammenspiele. Also ich bin auf eine Art optimistisch. Ich sehe aber auch die Akzeptanz von der Realität. Ich habe so meine Zukunft, Vision und gleichzeitig eine Achtsamkeit. Wie geht es mir psychisch, physisch wirklich? Mhm. Und ich höre auch die Ressourcen, die wir auf dem Resilienzrat haben, von Kreativität. Lisa kommt mir als sehr gewunderige und neugierige Person entgegen. Und das hat etwas sehr Kreatives im Sinn von auch Lösungen finden. Und es gibt auch eine gewisse Distanz zur Problematik.
Mhm. Darf ich da gerade einhängen?
Ja, sicher.
Das ist sehr schön. Also beruflich bin ich eigentlich Projektmanager und Projektmanager lösen Probleme. Warum macht mir mein Job so viel Spaß? Weil ich einfach auch so charakterlich bin. Und ich habe tatsächlich, und das ist vielleicht ein Tipp für viele, ich habe das Thema Erkrankung ein bisschen als Projekt angeschaut. Einmal, um mich emotional zu distanzieren und gleichzeitig eben diesen Spagat zwischen positiv und hoffnungsvoll, aber auch realistisch. Und ein extremes Learning, was ich wahrscheinlich erst Ende letztes Jahr gemacht habe, ist wirklich zu benamsen, es ist okay, dass es nicht gut ist und wir müssen jetzt etwas nicht auf Biegen brechen, positiv sehen. Es ist okay, wenn es auch mal nicht gut ist und wir müssen es nicht romantisieren. Und das auch auszuhalten, gell? Also nicht damit einer Lösung zu kommen, manchmal gibt es auch keine Lösung, aber auch selber mal einfach nicht mit einer Lösung dann daherzukommen, das ist wirklich, Resilienz ist ein Prozess, da ist man nie fertig gelernt, ist meine Meinung.
Und jetzt sehen wir so schön, wie das zusammenspielt, auch vom Rat, oder ich kann eine Lösungsorientierung auch wie übertreiben. Also es ist eine wunderbare Ressource, gleichzeitig die Achtsamkeit und Akzeptanz aushalten, dass es jetzt einfach, es ist nicht gut und es kommt auch zum Teil nicht so, wie ich es mir wünsche, aber wie betrachte ich es oder auch die Kreativität, ich schaue das als Projekt an. Das gibt dir eine gewisse Distanz zu dem und eine Neugier und ich lerne etwas. Und vielleicht ist das aus der Definition von Resilienz, sich dort dabei zu entwickeln, heisst nicht, dass das Problem in dem Sinn aus der Welt ist, aber ich finde Umgang damit. Und da hat Lisa natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, aber wir hören auch, dass das eine gewisse Arbeit ist am Problem. An der Akzeptanz. Es fällt dir nicht einfach nur.
Es gibt auch sehr viele sehr schwierige Tage. Also das, ich würde lügen, wenn das nicht so ist. Ich kann psychisch gesund sein, mir kann es gut gehen, sonst psychisch. Aber natürlich habe ich schlechte Tage. Also es wäre gelogen, wenn das nicht so wäre. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Und ich glaube auch so, schon nur mal zu sehen, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Es ist also weg von der Schwarzmalerei, aber auch nicht nur Weissmalerei. Und dann die guten Momente, du hast es am Anfang auch schön gesagt, und trotzdem möchte ich da sein. Auch wenn es mir einiges an Energie gekostet hat. Und ich denke, das Lernen, das wissen wir auch von der Neurophysiologie, dass wir gute Tatsachen im System verinnerlichen. Du hast auch gesagt, ich mache ein Foto als Erinnerung. Und dazu gibt es ja die schöne Übung «Take in the Good» von Rick Hansen, wo er sagt, halt 20 Sekunden an, schau die Foto an von der Erinnerung, schwelge ein bisschen im Körper, gedanklich in dieser Emotion, im körperlich, wo, weil dann kann unser Nervensystem und unser Hirn das auch wirklich als gute Erfahrung und nicht nur als Tatsache abspeichern. Und das nährt uns auch.
Genau, ja, wo wir da sind, also vom Podcast-Studio. Lisa, hast du gerade das Bild davon gemacht, aber für so die schlechten Tage. Was hast denn du so für eine Kiste an Tools, die du machst?
Eine Menge. Ich glaube, Also grundsätzlich empfehle ich immer jeden, dann so ein bisschen außerhalb des eigenen Tellerrands zu schauen. Ich habe vor der ganzen Covid-Situation, und das ist meine absolute Empfehlung, egal ob gesund oder krank, 5-Minuten-Tagebuch kann man auch ohne Aufschreiben machen. Es geht im Prinzip nur darum, dass man an 3 Dinge zum Beispiel denkt, die schön heute waren oder auf die man sich freut. Eben, man kann es auch super gut einfach in schweren Lebensphasen machen. Man kann es auch gedanklich machen, man muss es nicht aufschreiben. Dann Rituale. Leider muss ich halt eben sagen, eben dieser Realismus auch anzuerkennen, dass es schlecht ist. 95% von dem, was ich früher machen konnte, kann ich nicht mehr machen. Eins davon ist aber Kaffee trinken im Bett. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen gestresst in den Tag starten. Und für mich ist einfach in Ruhe morgens 10 Minuten im Bett sitzen und einen Kaffee trinken, das habe ich schon früher immer gemacht, absolut empfehlenswert. Die 10 Minuten kann man sich nehmen. Und dann sind es noch so kleine Dinge. Viel, was chronisch Kranke erleben, ist nicht nur die Erkrankung, sondern auch Themen, wo man keinen Einfluss hat, die außer meines Einflussbereichs liegen. Dann hilft mir Lösungsorientierung auch nichts. Und da bin ich kreativ geworden. Es gibt ein Kuscheltier, das nennt sich Sorgenfresser. Das haben, ja, da grinst du schon, das kennst du. Da können Kinder ihre Sorgen auf ein Blatt Papier schreiben und tun das dann in die Tasche von dem Kuscheltier. Und ich habe dann gesagt, ich kaufe mir das jetzt auch einfach. Warum denn nicht für mich nutzen? Weil es gibt Dinge, da kann ich noch stundenlang drüber schwätzen, davon werden sie halt auch nicht besser. Und dann schreibe ich dir drauf und tue das in das Kuscheltier und habe das tatsächlich auch einer Kollegin, die auch ME hat, auch geschenkt. Kann ich auch nur absolut empfehlen. Und sonst, ich kann nur jedem sagen, aufschreiben, einfach viel aufschreiben. Ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die sehr psychologisch interessiert ist wie ich. Und dadurch, dass ich vom Sozialleben extrem eingeschränkt bin, habe ich das Privileg, sehr viel Sprachnachrichten mit ihr austauschen zu können. Und wir haben gesagt, wir können uns auch einfach Nachrichten schicken, wo wir Sachen erzählen, ohne dass wir eine Lösung anbieten. Und dann gibt es einfach Sprachnachrichten, die 10 Minuten gehen, wo ich einfach nur weine und ihr erzähle, was mich belastet und ich einfach nicht ändern kann, weil es nicht mein Einflussbereich ist. Und das ist ein absolutes super Tool, wenn man so jemanden hat und sonst halt professionell das abbilden lassen. Aber ja, kann ich nur jedem empfehlen, wirklich rauslassen, was man fühlt.
Die Ressourcen, Freundschaften, wo dann schwieriger sind. Du hast ja früher auch, bist du gerne mit deinen Freundinnen und Freunden auch essen. Wie hast du jetzt für das eine Lösung gefunden?
Alternativen, also ich sage immer viele Wege genau, nicht Lösung, Alternativen. Ja, also ich bin so extrovertiert, ich brauche das immer noch. Ich rede immer so von verschiedenen Säulen, die ich brauche, dass ich gut unterwegs bin und dann gibt es Job, Sport, Natur, Freunde und so weiter. Ja, Stand heute, 2025, meine Freunde kommen zu mir nach Hause. Für mich ist Ressourcen effizient, damit ich wirklich nicht mehr Ressourcen ausgebe, als das ich habe. Wenn ich zum Beispiel die Beine hochlege, weil es sonst zu anstrengend für meinen Körper ist und ich liege dann halt auf dem Bett, weil ich halt leider aufgrund der Einzimmerwohnung kein Sofa habe und meine Freunde sitzen neben mir und wir timen das, weil ich einfach eine Belastungsintoleranz habe. Das heißt, wenn ich zu viel Ressourcen ausgebe, eben riskiere ich eine Verschlechterung und dann halt auch leider diszipliniert meinen Freunden sagen, hey, bitte setzt auch den Timer. Deswegen, ich finde, das ist eine gute Alternative, aber ich würde lügen, und das sind wir wieder bei Resilienz, wenn ich nicht sage, das ist nicht okay. Also es ist so viel Verlust an Lebensqualität. Ich weiß nicht, wie ich in 40 Jahren damit umgehe, wenn das immer noch so sein sollte. Für jetzt ist es okay, weil es eine Alternative ist. Aber ich als sehr extrovertierter Mensch, ich bin ehrlich, ich brauche viel mehr als das, weil es einfach nur alle 4 bis 6 Wochen leider ist. Und sonst halt digital, was für mich in meinem Alter jetzt nicht so das Problem ist, aber ich bevorzuge trotzdem weiterhin persönlichen, physischen Kontakt, ja.
Antoinette, du lächelst und nickst, so wie du es auch mit deinen Klientinnen ratest.
So, dass nach Alternativen suchen und halt die Herausforderung, eine kleinere Form von dem, was ich gerne hätte, zu suchen oder eine andere Form. Und da sehen wir, wie lösungsorientiert, kreativ Lisa auch ist, zusammen mit der Akzeptanz. Und was mir auch so entgegenkommt, ist sehr Resilienzverhalten im Sinn von auch, das in den Beziehungen klären. Was geht nicht. Und das braucht ja auch wieder Energie. Und da wird man auf Leute treffen, die das können, mitmachen, von anderen, die das nicht verstehen. Aber jetzt gerade mit deiner engeren Freundin auch, dass du dort eine Form gefunden hast, wo du dich ausdrücken kannst und wo ihr abgemacht habt, was ihr gegenseitig erwartet und was geht.
Ja, und das ist ja schon wahrscheinlich mega schwierig, weil du verbringst ja sicher so gerne Zeit mit deinen Freundinnen, willst du nicht zur Last fallen. ist wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, das so innen.
Extrem. Also ich sage immer, egal ob Partnerbeziehung, Freundschaftsbeziehung, Kommunikation ist das Wichtigste. Und das, du bist ein bisschen gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, wenn du so schwer krank bist. Ich sage immer, das war eine der wenigen positiven Dinge, weil ich glaube, da habe ich mich extrem weiterentwickelt, das besser zu adressieren, weil ich kann halt nichts für meine Situation und ich weiß, ich tue alles, dass es besser wird und es liegt an Forschung und Medikamenten und nicht an meinem Mindset und nicht an meinem Willen oder an meiner vielen Anpassungsmöglichkeit. Und wie Antoinette gesagt hat, eben dann fallen halt auch einfach Leute weg, die damit nicht umgehen können. Und das ist für mich auch okay, weil ich bin dankbar für alle, die die Reise seit 3,5 Jahren mit mir gehen und da auch extrem unterstützend sind und auch das manchmal aushalten. Also ich glaube, mein Bruder hört mit am meisten, was man eigentlich da alles erlebt. Und es tut mir auch manchmal leid, aber man muss halt auch drüber kommunizieren, hey, wenn es für dich zu viel ist, sag mir das einfach. Und ich glaube, das ist einfach ein extremer Mehrwert, der leider diese Erkrankung mit sich gebracht hat. Deswegen kann ich immer sagen, Kommunikation ist einfach, egal in welcher Lebenslage, super wichtig, dass man da Erwartungen managt. Und dann hat man dieses Gefühl von sich schlecht fühlen auch nicht so oft. Das kommt immer mal wieder, aber...
Wir reden über die Resilienz, die psychische Widerstandskraft, sich anpassen, Krisen bewältigen. Aber wichtig sind auch die individuellen Ressourcen, die wir darüber geredet haben, innere und äußere Faktoren, die Menschen unterstützen. Du hast gesagt, die Säulen, die du auch brauchst, Lisa. Eine davon ist auch arbeiten. Du schaffst, hast wieder aufgestockt, 20%. Der Rest der Zeit, weißt du, ein bisschen blöd gefragt, die meisten Leute arbeiten ja so dann unter der Woche. Wie gestaltest du deine Tage, dass du dort auch ja, dich wieder also resilient durch die Tage bringst, wo du nicht am Arbeiten bist?
Ja, sehr schwieriges Thema aktuell, muss ich sagen. Tatsächlich, ich schaffe eigentlich auch 4 bis 5 Tage einfach, weil ich wegen der Belastungsintoleranz aufpassen muss, dass es mir nicht schlechter geht. Tatsächlich ist das Pensum medizinisch eigentlich zu viel. Das wäre jetzt die ehrliche Antwort. Wie versuche ich es trotzdem? Also ich glaube, das Grundsatzthema für mich ist Schaffen. Es sind zweischneidige Medaillen. Einerseits Schaffen für mich hat das Privileg, dass ich einen Job habe, den ich geliebt habe. Also ich habe das Privileg, wir müssen alle arbeiten gehen und ich habe das Privileg, dass ich etwas habe, wo mir Spaß macht. Von daher ist es immer etwas, was mir emotional viel zurückgegeben hat. Ich konnte mich persönlich sehr weiterentwickeln, weil das mit meinem Projekt auf der Arbeit war Verhaltensänderung. Konnte ich privat sehr viel lernen. Das erklärt vielleicht, warum es auch eine Ressource war. Dann kommt man aber halt an den Punkt, wo ich jetzt so schwer krank bin, dass ich wirklich, um das Pensum zu halten, verzichten muss. Und ich leide jede Minute. Also ich leide jede Minute, wo ich in diesen Meetings bin und arbeite. Gleichzeitig habe ich das Privileg, kurz kognitiv abschalten zu dürfen. Ich denke an keine Kämpfe mit Versicherungen. An all das muss ich nicht denken. Und das ist für mich so ein bisschen, wo auch Resilienz dann, was du gerade gefragt hast, auf oder Ressourcen aufflammen können. Aber eben, dann kommen wir an den Punkt, wo ich dann einfach für den Rest des Tages, weil ich im Moment vom Bett aus im Liegen arbeite, gut, da kommt jetzt die Hitze auch noch dazu und so weiter und so fort, aber wo ich wirklich verzichten muss. Also ja, im Moment ist einfach so, ich lasse halt Lebensmittel liefern, ich gehe nicht mehr selber einkaufen. Ich versuche aus den, ich sage mal, ich mache aus Müll Gold. Also ich versuche aus den kleinsten Dingen einfach was Schönes rauszuziehen. Und wenn es nur ist, ich kaufe mir mal eine andere Kaffeesorte und genieße dann einfach den Kaffee mal ganz anders. Und ich versuche ich wirklich aus so... kleinsten Dingen mir einfach Sachen rauszuziehen. Also da bin ich schon kleiner Meister, ist auch manchmal wirklich extrem anstrengend, aber ich glaube, das ist die ehrliche Antwort, weil es wäre naiv zu sagen, dass ich da jetzt noch groß Freizeit und Privatleben hätte. Das ist leider einfach nicht so. Aber dann, was ich auch mache, ist auch ein Pro-Tipp, würde ich mal sagen. Ich schaffe mir Leuchttürme. Ich nenne das Leuchttürme. Ich kann leider keinen Sport mehr machen. Mein Herz blutet jedes Mal, wenn ich darüber spreche. Aber ich habe gelernt, die Wut in Aktivismus umzuwandeln. Und hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, Aktivismus, ach, nix für mich. Es macht mich mega stolz, mir gibt es was. Und ich schaffe mir Leuchttürme, indem ich sage, 1 bis 2 Mal im Jahr mache ich was mit Aktivismus. Und dann, deswegen habe ich vorhin noch das Bild gemacht, kann ich mich in schlechten Phasen, wie zum Beispiel in der Woche, wo ich einfach nur arbeite und nur zu Hause bin, hausgebunden bin, im Bett liege, gucke ich mir das an und denke mir, aber ich konnte trotzdem mal irgendwann mal zwischendurch was machen. Also so Leuchttürme schaffen. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Da muss jeder selber für sich rausfinden, was für mich ist das Aktivismus. Ja.
Weil du gesagt hast, aber du hast keine Freizeit, weil du dich einfach, also eben du, wie organisatorisches alles organisieren mit der Krankheit und auch weil du dich musst erholen wahrscheinlich, oder?
Ja, also erholen, eben einfach dem Körper gar nichts geben, also auch keine kognitiven, sensorischen Reize und das ist wirklich eine Herausforderung. Also es dann wirklich, liegt dann einfach im Bett, einmal, dass der Körper die Herzfrequenz runterfährt. Und ich denke, wir machen gerade Sport und auch keine kognitiven Reize sind. Und das ist schon eine Herausforderung. Also das ist wirklich, das wird auch nie einfach sein. Einfach absolut nichts machen. Das ist für mich Ressourceneffizienz. Viele müssen einfach gucken, dass sie nicht mehr Energie ausgeben, als dass sie haben. Und für mich heißt das einfach Aktivitäten streichen.
Was ich spannend noch, ich würde noch gerne etwas sagen, weißt, zum Schaffen oder nicht Schaffen, grundsätzlich mit verändernden Situationen, und das haben wir, ist immer wieder ein Resilienzthema, ist die Ambivalenz. Auch Leute, die erschöpft sind, wie viel schaffe ich. Und oftmals ist die Lösung nicht schwarz-weiss oder das ganz weglaufen von dem, so wie auch deine anderen Aktivitäten. Es bleibt sehr ambivalent, aber es wenigstens probieren, wie viel uns anpassen. Ich glaube, es ist, dort schöpft man auch wieder etwas draus oder man schöpft einen Teil Energie und ein Teil geht halt auch wieder ab.
Ich habe einen guten Satz gelesen. Resilienz sein, oder interessant, wie ich finde, Resilienz sein heisst auch, seine Grenzen zu kennen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Antoinette, wann soll man denn sich Unterstützung suchen?
Also ich glaube, wenn sich starke Veränderungen ergeben, wenn sich etwas auch immer wieder zeigt, fühle ich mich so grundsätzlich jetzt unabhängig auch von Erkrankung immer wieder erschöpft, verändere ich mich mental, auch Rückmeldungen aus dem Umfeld. Du bist immer gestresst, du bist immer müde. Oder wenn ich auch merke, psychisch, ich bin sehr plötzlich anders, oder ich ziehe mich sozial sehr zurück. Und auch wenn ich so wie das Gefühl bekomme, ich resusiere mich nicht aus mir selber genug. Lieber ein bisschen früher als später. Mhm. Weil ich denke, es ist hilfreich und ab und zu braucht es aber auch Grenzerfahrungen, damit man sich, sage jetzt ein bisschen unabhängig von der Situation von der Lisa, sondern was uns auch so entgegenkommt. Also auch präventiv lohnt sich einfach auch. Und man schafft auch einiges selber.
Mhm. Darf ich das gerade ergänzen? Mhm. Weil das Wort präventiv finde ich so schön. Meine Erfahrung war, also das Beste, was ich gemacht habe, ist proaktiv Psychotherapie zu machen. Es war auch eine Überwindung, weil eigentlich geht man zum Therapeut mit einer Diagnose, die hatte ich nicht. Ich habe halt ein Problem.
Also vor der Long-Covid-Erkrankung.
Währenddessen, also das war im Sommer 22, wo ich gemerkt habe, also mit den Ärzten, das ist ja mal ein nächstes Level an Erfahrung, die ich da mache. Und ich gemerkt habe, ich möchte einfach da jetzt mir professionell jemanden holen, wo ich all das rauslassen kann. Und ich, wenn ich ein utopisches Bild malen könnte, ich würde mir wünschen, dass jeder eigentlich Psychotherapie machen darf, weil ich nicht finde, es braucht eine Diagnose, sondern einfach, dass man einen professionellen Rahmen zum Reflektieren hat und einfach auch Themen Raum geben kann, die ich nicht beeinflussen kann. Und das war der Grund für mich, das zu machen. Und da bin ich sehr dankbar für. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich wünschte mir, das wäre immer möglich, ja.
Antoinette, du hast ja auch lange im Bereich gearbeitet, dass es um chronische Schmerzen gegangen ist. Du hast schon vorher gesagt, mit dem, eben so vom Rick Hansen, dass man die schönen Sachen für 20 Sekunden mal so wie anschaut, aufsucht, behaltet. Hast du noch eine andere Methode, die du jetzt mitgeben kannst zur Stressbewältigung, die sich auch zum Beispiel für Rheuma-Betroffene eignet?
Ich kann mir gut vorstellen, also grundsätzlich ist natürlich, wenn das möglich ist, alles mit, dass man für sich eine Atemübung findet.
Die Amygdala beruhigen.
Genau, also dass ich einfach so meine Aufruhr im Hirn, im System kann beruhigen. Das ist zum Beispiel das physiologische Seufzen oder einfach tief ein- und ausatmen. Den Atem haben wir immer dabei. Und da muss man ein bisschen schauen, was geht, aber sich mit dem auseinandersetzen. Ich finde auch, Frau Dr. Gross-Müller, die Neurologin mit den Body-to-Brain-Übungen, hat ein paar schöne Übungen geschafft, schon wie sie sich da oder wie lege ich Hand aufs Herz, auch mal etwas leicht ausschütteln, wenn das geht, oder eine Faust machen oder die Hand auf die Stirn, um mich beruhigen. Einfach physisch in eine Balance kommen, adaptiert. Aber dort würde ich in diesem Kartenset auch mal schauen, was ist machbar. Und auch mittlerweile recht gut erforschte Methode ist das Tapping. Also das Klopfen von Akupressurpunkten, ich muss da gar nicht fest mich bewegen, weil ich beruhige mich am Amygdala, mein Alarmzentral im Hirn, und kann vor allem die Krankheit nicht wegklopfen, aber der emotionale Stress damit für einen Moment. Und dort hat man etwas, ich habe die Hände meistens dabei, also sie immer dabei, vielleicht sind sie nicht immer gleich beweglich. Man kann das auch auf einfache Art und Weise machen. Ich denke, das sind so mental, physisch, gute Sachen oder auch schon nur im Raum aufschauen, etwas anderes betrachten, etwas Schönes betrachten, um so wieder in einen ressourcenvollen Zustand zu kommen. Und schreiben, was Lisa schon erwähnt hat.
Ja,
ich denke,
kann ich mir empfehlen.
Dass so etwas regelmässig zu haben, ist sehr, sehr hilfreich. Oder ihr Morgenritual, ein Oberritual.
Katzenvideos sind auch super lustig, kann ich absolut empfehlen. Es ist 30 Sekunden und die Lachmuskeln sind trainiert. Ja.
So schön. Lisa, was willst du als Abschluss noch mitgeben? Also Katzenvideos?
Ja, also nicht jeder ist ein Katzenfan, aber ja, mich macht das extrem glücklich, auch die Katzen meines Bruders zu sehen. Was möchte ich gerne mitgeben, falls jetzt gerade jemand zuhört, der eine schlechte Phase hat oder einen schlechten Tag? Ich finde, wir sind viel zu selten stolz auf uns für das, was wir eigentlich machen. Sei stolz auf dich, du machst es super und für all die schwerkranken Menschen da draußen, gib die Hoffnung nicht auf. Ich weiß, wir verlieren viele Menschen an chronische Erkrankungen, aber es gibt Menschen, Ärzte und Wissenschaftler, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass es uns irgendwann besser geht und diese Menschen gibt es und ja, gib nicht auf.
Antoinette, was willst du am Schluss noch mitgeben?
Ich glaube so, immer wieder zu reflektieren, hey, was mache ich eigentlich auch in dieser schwierigen Situation schon gut und auch das Erkennen, das Zusammenspiel, jetzt auch aus der Resilienzsicht von den verschiedenen Faktoren, die es braucht, etwas physisch, psychisch, aber auch sozial und so bei sich hinschauen und sehen, was kann ich und mache ich schon gut im Umgang, auch in der schwierigen Situation und somit die Anerkennung von sich selber auch im Umgang damit, auch wenn es nicht immer 100% ist. Und dann sind wir so im Kern von der Resilienz.
Danke, dass ihr da war.
Vielen Dank.
Danke.
Das ist «Rheuma persönlich», der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Im Episodenbeschreib hat so ganz viele Links, zum Beispiel zum Forum R, im Magazin von der Rheumaliga, zum Themenschwerpunkt Resilienz, auch mit einem Artikel über Antoinette und wo ihr das Resilienzrat seht. Und es hat auch noch einen Blogartikel mit einem Link zu der psychologischen Beratung, die Rheumaliga Schweiz anbietet. Es gibt übrigens auch noch eine Episode Rheuma persönlich mit zwei Frauen, die erzählen, wie ihnen das kreative Arbeiten hilft, um psychisch gesund zu bleiben, wo wir dafür auch darüber geredet haben, wie eben die Kreativität hilft. Das nächste Mal geht es im Rheuma persönlich um das Sjögren-Syndrom. Daria Aigner hat das und erzählt über ihren Alltag mit sehr trockenen Augen, geschwollenen Speicheldrüsen und viele haben ja bei dieser Krankheit dann auch das Fatigue-Syndrom. Der Rheumatologe Stefan Godela erzählt dazu, was im Körper passiert und was es für Medikamente und Therapien gibt. Die Episode erscheint immer am Mittwoch Mitte Monat, das heisst dann am 16. Oktober. Wenn ihr Rheuma persönlich eine gute Sache findet, klickt doch oben auf ein paar Sternchen, damit wir mehr Bewertungen haben und erzählt gerne anderen davon. Schaut gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz. Für ein starkes Leben mit Rheuma.